Deutschlandfunk, Medias Res.
Am Mikrofon begrüßt sie Antran. Hallo. Maske auf oder Maske ab? Und wie oft soll man sich denn nun eigentlich impfen lassen? Und ist ein Test vor dem Besuch im Pflegeheim oder Theater notwendig oder nicht so wichtig? Kurzum, blicken Sie eigentlich noch durch oder haben Sie den Überblick schon verloren in Sachen Infektionsschutzregeln? Im dritten Jahr der Pandemie haben womöglich einige Menschen einfach aufgegeben. Welche Rolle dabei die öffentliche Kommunikation gespielt hat und immer noch spielt, reden wir gleich drüber. Zuerst müssen wir aber auf ein Thema schauen, das uns wohl noch lange beschäftigen wird. Die Causa um noch RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Es ist wohl die größte Krise des RBB und des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Allgemeinen, zu dem auch das Deutschlandradio gehört. Zuerst berichtete das Online-Portal Business Insider über abgehaltene Abendessen in der Privatwohnung, dann noch RBB-Intendantin Patricia Schlesinger auf Senderkosten, dann über zugeschusterte Beraterverträge, in die sowohl ihr Mann als auch der damalige Verwaltungsratschef Wolf-Dieter Wolf verstrickt sein sollen. Mittlerweile geht es auch um einen vergünstigten Dienstwagen, die Kosten für den Ausbau der Chefinnenetage und ausgezahlte Boni für das Erreichen von Einsparzielen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nun gegen Schlesinger, ihren Ehemann und Verwaltungsratschef Wolf, wegen des Verdachts der Untreue und Vorteilsnahme. Neben dem Scherbenhaufen, der bleibt, steht vor allem eine Frage im Raum. Hat da niemand intern aufgepasst? Denn genau dafür sind Kontrollgremien wie der Verwaltungs- und Rundfunkrat eigentlich da. Über deren Rolle habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit Leonard Novi, Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik in Köln. Und von ihm wollte ich wissen, warum sind beide Kontrollgremien beim Erfüllen ihrer Aufgabe in diesem Fall offenbar krachend gescheitert?
Krachend gescheitert würde ich schon mal unterschreiben als Diagnose. Und ich glaube, was wir hier sehen und tatsächlich ausnahmsweise mal vor den Augen einer breiteren Öffentlichkeit, sind strukturelle Probleme, die wir bei der Gremienaufsicht der Öffentlich-Rechtlichen eben haben, über die in Fachkreisen auch schon länger diskutiert wird. Und da gibt es ein ganzes Bündel von Ursachen, die auch was mit einer einfachen Überforderung dieser Gremien zu tun haben, mit Fragen des Selbstverständnisses und der Kapazitäten, die diese Gremien zur Verfügung haben, ihren Aufgaben da nachzukommen.
Woher kommt diese Überforderung?
Sie müssen sich erstmal vor Augen führen, dass das ja Ehrenamtler sind. Und mir ist auch immer ganz wichtig zu sagen, dass viele dieser Ehrenamtler das mit einem großen Idealismus machen und ihre Rolle, glaube ich, auch anders wahrnehmen als der jetzt zurückgetretene Vorsitzende des Verwaltungsrats. Das gehört schon mal dazu. Aber was wir eben auch erleben, ist, dass diese Ehrenamtler es da mit sehr komplexen Materien zu tun haben und sie sich eben in den letzten Jahren, das hört man auch aus Gesprächen mit den Vertretern der Gremien, sich auch einfach überfordert fühlen. Ich würde es jetzt im Übrigen auch nicht alles auf den Rundfunkrat abschieben. Sie haben gesagt, klar, er wählt den Verwaltungsrat. Es gibt aber da noch eine ganze Reihe anderer Instanzen, also die Geschäftsleitung selber, dann gibt es Wirtschaftsprüfer, dann gibt es die KEF, die Kommissionsermittlung des Finanzbedarfs und Rechnungshöfe und so weiter. Das muss sich die Medienpolitik insgesamt anschauen. Aber es ist eben auch so, dass wir hier nicht mehr nur über Compliance und Kontrolle von Finanzgebaren und Mittelverwendung reden, sondern wir reden ja über die Legitimation der Öffentlich-Rechtlichen insgesamt. Und da spielen die Gremien eine zentrale Rolle, der sie nur bedingt nachkommen können, glaube ich, in der aktuellen Situation. In Zukunft, im Zuge der Novellierung des Medienstaatsvertrags oder nochmal neue Aufgaben auf diese Gremien zukommen, wird das Ganze noch komplexer. Also ich glaube, wir kommen nicht um eine grundsätzliche Reform dieses Systems herum.
Wenn Sie sagen Ehrenamtler, die da sitzen, womöglich auch noch Fachfremde, sind das überhaupt die richtigen Personen, die da drin sitzen?
Das ist der springende Punkt und da würde ich jetzt auch keine vorschnellen Schlüsse ziehen. In Fachkreisen wird ja jetzt darüber diskutiert, braucht es eine Professionalisierung dieser Kreise oder ist es nicht genau richtig, dass da, wenn man so will, Amateure sitzen. Ich würde sagen, was man in jedem Fall braucht, sind größere Kapazitäten, also personelle und finanzielle Mittel, die diese Ehrenamtler zur Verfügung haben, sich dann Expertise einzuholen, die ihnen dann auch ein höheres Maß an Unabhängigkeit gegenüber den Sendern, gegenüber der Geschäftsleitung verleiht. Das ist, glaube ich, in jedem Fall ein ganz zentraler Punkt, dass da ein größeres Selbstbewusstsein, auch eine Unabhängigkeit, nicht nur gegenüber dem Staat, sondern eben auch gegenüber den Sendern Einzug erhält. Und wie man das dann genau baut, darüber muss jetzt dringend geredet werden.
Sie haben es schon angedeutet, es braucht dringend Veränderungen und dass Fachkreise schon länger kritisieren, dass es strukturelle Probleme bei den Kontrollgremien gibt. Warum wurde da so lange nichts getan?
Ja, das hat was mit Strukturen und Prozessen von Medien- und Rundfunkpolitik in Deutschland zu tun, die ja über die Länder organisiert wird und sich eben immer in diesen doch recht arkanen Fachkreisen aus Sendervertretern, Politik, Verbänden und so weiter organisiert. Ich glaube, dieses System ist in mehrfacher Hinsicht, funktioniert das nicht mehr. Wir brauchen dringend einen größer angelegten, auch einen öffentlicheren Prozess, der dem Anspruch auf wirkliche Beteiligung gerecht wird. Denn klar ist, es geht jetzt wirklich nicht mehr nur um Frau Schlesinger und ihre juristischen oder ethisch-moralischen oder charakterlichen Verfehlungen. Es geht auch nicht nur um den RBB und seine Geschäftsleitung oder die Geschäftsleitung anderer Sender. Da wird sicherlich auch noch was kommen. Und es geht auch nicht mehr nur um die Gremien. Es geht wirklich ums Ganze. Und man muss jetzt nicht jeder Umfrage Glauben schenken, was die Akzeptanz für die Öffentlich-Rechtlichen angeht, aber der Schaden ist enorm. Und wenn wir uns dann noch die politischen Vorschlüsse anschauen, nicht nur von Seiten der AfD, sondern auch von Teilen der CDU und FDP, wenn wir uns die Kampagnen interessierter Kreise anschauen und die Tatsache, dass sich der Daseinszweck öffentlich-rechtlicher Medien heute in einer ganz anderen Medienwelt des 21. Jahrhunderts eben auch nicht mehr so einfach vermitteln lässt, dann droht daraus wirklich ein Systemrisiko für die ARD und das öffentlich-rechtliche System insgesamt zu werden. Und insofern braucht es dringend neuer Wege, auch öffentlichere Wege, mehr Teilhabe, mehr Transparenz bei unseren Medien. Darum geht es ja. Es sind unsere Medien, die sich eben nicht an Konsumenten, sondern an Bürgerinnen und Bürger richten, die solidarisch finanziert sind und dem Gemeinwohl dienen. Da braucht es ganz andere Beteiligungsverfahren.
Haben Sie dafür konkrete Beispiele? Was muss sich ändern?
Ich glaube, kurzfristig geht es jetzt wirklich darum, um radikale Aufklärung, radikale Transparenz. Da passiert schon einiges, kann man aber auch mehr machen. Und dann geht es darum, diese Aufsichts- und Kontrollmechanismen zu überprüfen, zu schauen, was ist da schiefgelaufen, sie dann zu optimieren. Ganz grundsätzlich glaube ich, es muss wirklich alles auf den Tisch. Also ich würde sagen, wir brauchen eine neue gesellschaftliche Selbstverständigung darüber, wie öffentlich-rechtliche Medien in Deutschland aufgestellt sind und wie sie funktionieren. Wie gesagt, man hat da eine Art Anlauf gemacht mit der Novellierung des Medienstaatsvertrags und einem Beteiligungsverfahren, was aber dann wieder nur die Fachkreise erreicht hat und dessen Ergebnisse erst vor kurzem auch veröffentlicht wurden. Das reicht nicht. Das ist auch schade, weil nicht zuletzt die Gremien eben keine bürokratische Formalie sind, sondern sie sind das wesentliche Unterscheidungsmerkmal öffentlich-rechtlicher Medien. Sie sind, wenn man so will, ein Fund in der sich verändernden Beziehungswelt zwischen Medien und Gesellschaft. Also es ist eben nicht so, wie Günther Jauch damals gesagt hat, als er sich geärgert hat über die Gremien, dass das alles Kremlins sind. Sie sind zwar auch nicht die Parlamente der öffentlich-rechtlichen Sender, weil sie nicht direkt gewählt sind, aber sie erfüllen diese Funktion. Und im Übrigen könnte man dann auch darüber nachdenken, weil sie nach konkreten Vorschlägen fragen, ob man nicht die Mitglieder der Gremien eben nicht nur über, wie früher, über gesellschaftlich relevante Gruppen auswählt, sondern tatsächlich auch per Losverfahren. Also das sind alles so Ansätze, die liegen auch auf dem Tisch, die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht und über die muss dringend und auch öffentlich geredet werden.
Absolute Aufklärung und Transparenz beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und seinen Kontrollgremien fordert Leonard Novi vom Institut für Medien- und Kommunikationspolitik. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. In Guatemala ist er einer der angesehensten Journalisten, José Rubén Zamora. Nun wurde Zamora festgenommen und die Redaktionsräume seiner Zeitung durchsucht. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Geldwäsche. Die Festnahme habe nichts mit seiner Eigenschaft als Journalist zu tun, sagen die Behörden. Doch es kommt Zweifel auf, denn die Festnahme von Zamora ist kein Einzelfall. Seit dem Amtsantritt des Präsidenten Alejandro Yamatei im Januar 2020 haben Bedrohungen, Anfeindungen und Aggressionen gegen Journalisten zugenommen. Jenny über die sich verschlechternde Lage der Pressefreiheit in Guatemala.
Um den Journalisten José Rubén Zamora festzunehmen, steigen die Polizisten, vermummt und schwer bewaffnet, durch die Fenster in sein Haus ein. 8 Stunden sind sie vor Ort, halten auch seine Familie fest. Vor dem Haus formiert sich Protest. Wir werden nicht schweigen, rufen sie, und er ist nicht allein. Freunde und Journalistenkollegen von Zamora sind anwesend, filmen die Festnahme. Ich stelle mich der Justiz zur Verfügung, auch wenn ich nicht weiß, was sie gegen mich vorbringen könnten. Ich denke, es ist eine Konspiration. Irgendeine Anschuldigung werden sie erfinden. Es geht hier um eine politische Verfolgung, sagt er kurz vor der Abführung. Zamora ist mit mehreren internationalen Journalistenpreisen für seine Arbeit ausgezeichnet worden. 1996 gründete er El Periódico. Die Zeitung ist für ihre investigative Berichterstattung und regierungskritischen Artikel bekannt. Deren Redaktionsräume wurden nun durchsucht, Telefone und Computer konfisziert. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt ihn der Geldwäsche. Zamoras Kollege, der Chefredakteur von El Periódico, Gerson Ortiz, hält diesen Vorwurf für einen Vorwand. Der wirkliche Grund für die Festnahme und Durchsuchung ist der Versuch der Regierung, das kritischste Medium des Landes zu schwächen. Das Medium, das täglich Berichte über den Machtmissbrauch und Korruption veröffentlicht. In der Rangliste der Pressefreiheit rutscht Guatemala dieses Jahr auf den Platz 124 von 180 Ländern weltweit und damit laut Reporter ohne Grenzen 8 Plätze ab. Seit dem Amtsantritt des Präsidenten Alejandro Yamatei im Januar 2020 hat sich die Arbeit der Medien deutlich erschwert. Zu 350 Aggressionen gegen Journalisten kam es seitdem nach Studien des guatemaltekischen Journalistenverbands APG. Demnach erlebt Guatemala eine Phase größter Repressionen gegen kritische Stimmen, sagt Mario Recinos von APG. Mit den Bedrohungen wächst die Gefahr, dass wir in einem Klima der Angst, der Zensur und Selbstzensur landen, in der keiner mehr was sagen darf. In diesem Moment befinden sich die Journalisten. Präsident Yamatei hatte vor einem Jahr den obersten Antikorruptionsermittler Guatemalas entlassen, der das Land daraufhin verlassen musste. Recherchen der nun durchsuchten Zeitung El Periódico haben außerdem offengelegt, dass er Geld russischer Unternehmen angenommen hat, die dafür Schürfrechte in Minen bekommen haben. Journalisten wie Ortiz befürchten, dass sich Guatemala ein Vorbild am autoritären Nicaragua nimmt.
No es nuevo en la región centroamericana.
Das ist ein Muster, das sich in einigen zentralamerikanischen Ländern wiederholt, zum Beispiel in Nicaragua mit dem Präsidenten Daniel Ortega, der auch unliebsame Journalisten mit dem Vorwurf der Geldwäsche belegt. Damit raube man den Journalisten ihr wichtigstes Kapital, so Ortiz, ihre Glaubwürdigkeit. Zamora ist festgenommen. Sein Glaube an die freie Presse bleibt. Freiheit bedeutet, wenn ein freier Mensch mit einem entschiedenen Nein auf den Machtmissbrauch und die Maßlosigkeit der öffentlichen Gewalt antwortet.
Schwere Zeiten für guten Journalismus in Guatemala. Für uns berichtete Jenny Barke. Derzeit diskutiert die Politik wieder viel darüber, wie wir uns im Herbst vor dem Coronavirus schützen können. Die Länder fordern Einigkeit bei den Regeln. Im Bund ist man allerdings oft uneins. Zwischen Regierung und Opposition, aber auch zwischen SPD-geführten Gesundheitsministerium und FDP-geführten Justizministerium. Gute Kommunikation ist dabei gerade bei komplizierten Themen wie eben einer globalen Pandemie wichtig. Was es zu beachten gibt, darüber habe ich mit Constanze Rossmann gesprochen. Sie ist Professorin für Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort forscht sie unter anderem zu Gesundheitskommunikation. Und meine erste Frage an Frau Rossmann war, wenn das gesundheitspolitische Ziel in dieser Pandemie ist, die Bevölkerung so zu informieren, dass alle wissen, was sie machen sollen, gelingt das gerade?
Ich glaube, das gelingt aktuell sehr schlecht, was sicherlich an vielen verschiedenen Dingen liegt. Also das eine ist, dass man sagen muss, das Thema ist gerade natürlich nicht mehr so hoch auf der Agenda, wie es schon mal war. Also das betrifft sowohl die politische Agenda als auch die Medienagenda. Und es wird eben auch verdrängt. Also wir kennen solche Themenkarrieren auch und Verdrängungseffekte generell. Aktuell ist eben der Ukraine-Konflikt ein ganz zentrales Thema. Und entsprechend ist es dann schwierig, da auch bei der Bevölkerung noch durchzudringen. Und dann spielt aber auch eine Rolle, dass die Politikerinnen und Politiker sich gerade nicht besonders einig darin sind, wie wichtig das Thema ist. Also zumindest scheint es so. Also wenn man Lauterbach beobachtet und seine Forderungen, dann dringt er damit ja auch bei seinen Kolleginnen und Kollegen nicht besonders gut durch. Und das wird dann entsprechend natürlich auch wahrgenommen. Also wir wissen, generell aus der Krisenkommunikation ist es sehr wichtig, konsistent zu kommunizieren an die Bevölkerung. Und wenn das nicht mehr da ist, weiß die Bevölkerung natürlich auch nicht genau, woran kann ich mich jetzt, muss ich mich orientieren.
Wie ginge es denn besser? Sie sprechen davon, es ist nicht konsistent genug. Man ist verwirrt. Ich nehme diese Verwirrung auch selbst bei mir wahr, dass ich nicht mehr weiß, wie wichtig ist es überhaupt noch? Was muss ich eigentlich machen? Wie würde das denn besser funktionieren? Was muss man anders machen?
Also tatsächlich ist Konsistenz eben ein ganz zentraler Punkt, aber das setzt natürlich voraus, dass eine Konsistenz auch da ist. Und da können wir aktuell natürlich schon feststellen, dass einfach auch unterschiedliche Meinungen aktuell existieren, gerade was das Thema vierte Impfung oder Impfung alle 3 Monate angeht. Also das ist ein Punkt. Und ein anderer Punkt, was aus meiner Sicht von Beginn an der Pandemie gefehlt hat, ist eigentlich eine systematische Kommunikationsstrategie im Sinne von evidenzbasierten Gesundheitskampagnen. Also was wir damit meinen, ist, dass wir in der Forschung, wenn wir Kampagnen evidenzbasiert aufsetzen, zunächst mal versuchen zu erfassen, was sind denn eigentlich Faktoren, die ein bestimmtes Verhalten beeinflussen. Also setzt eine bestimmte Zielgruppe jetzt das Impfverhalten beispielsweise eher um, wenn sie sich in der Lage dazu fühlt, die Zeit hat, gute Gelegenheiten hat, oder setzt sie es eher um, wenn das Vertrauen hoch ist in die Impfung und keine Angst vor Nebenwirkungen da ist. Das sind ganz unterschiedliche Aspekte, die das Verhalten beeinflussen können. Und sowas gilt es eigentlich immer erst mal rauszufinden für unterschiedliche Zielgruppen und dann entsprechend auch unterschiedliche Maßnahmen zu planen.
Wie hätte denn eine gute Informationskampagne ausgesehen?
Das kann ich so allgemein jetzt nicht sagen. Das würde jetzt voraussetzen, eben eine groß angelegte Studie zu machen, die sich eben diese Faktoren erstmal empirisch anschaut. Aber was wir zum Beispiel selber gemacht haben, das war noch vor Zeiten der Impfung, in einem Projekt für die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, uns angeschaut, was sind denn bei jungen Erwachsenen und Jugendlichen die Faktoren, die beeinflussen, ob sie sich an die Schutzmaßnahmen, die damals empfohlen waren, halten oder nicht. Was da ganz entscheidend war, war zum einen der eigene Schutz und das andere die Risikowahrnehmung, speziell da der wahrgenommene Schweregrad der Erkrankung. Und was nicht entscheidend war, und das war das Interessante, weil eigentlich ja hauptsächlich mit dem Solidaritätsargument kommuniziert wurde, nicht entscheidend war der Schutz anderer.
Wenn Sie sagen, da braucht es lange Studien, die man dafür machen muss, aber jetzt ist so eine Pandemie und dann muss alles schnell gehen. Ist das vielleicht auch ein Problem in der Kommunikation?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hätte jetzt auch nie vor 2 Jahren die Kritik geübt, dass das noch nicht gemacht wurde. Aber nach 2,5 Jahren muss man dann doch sagen, hätte man das Ganze doch auf bessere Beine stellen können, was die Kommunikationsstrategie angeht.
Sagt Constanze Rossmann, Professorin für Kommunikationswissenschaft an der LMU in München. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Mittwochs ist bei Medias Res immer Kolumnentag und die kommt dieses Mal von Matthias Dell und einem Thema für alle Sportbegeisterte.
Medias Res. Matthias Dell.
Am nächsten Montag beginnt in München die Leichtathletik-Europameisterschaft. Aus deutscher Perspektive, wie es in der Berichterstattung gerne heißt, bleibt zu hoffen, dass das eigene Team dann besser abschneidet als bei der WM im Juli in den USA. Dort gab es gerade eine Gold- und eine Bronzemedaille für Deutschland. Aus medienkritischer Perspektive kommt ein weiterer Wunsch dazu. Dass nämlich auch die Leute bessere Leistungen zeigen, die für die Live-Berichterstattung verantwortlich sind an den Mikrofonen von ARD und ZDF. Denn die waren bei der WM in den USA nicht immer auf der Höhe der Zeit. Wie die Gesellschaft hat sich auch der Spitzensport gewandelt. Er ist vielfältiger geworden. Die deutsche Leichtathletikauswahl besteht schon länger nicht mehr allein aus weißen Sportlerinnen und Sportlern. Die Kommentierung hängt bisweilen aber noch im Gestern fest. So wollte der ARD-Mann Ralf Scholz bei der WM einmal das antirassistische Engagement einer schwarzen US-Läuferin würdigen, sprach dabei aber von Farbigen. Ein Wort, an dem jahrhundertelanges rassistisches Denken klebt und das deshalb nicht verwendet, wer nicht grundlos Menschen beleidigen will. Noch absurder wird der Gebrauch, weil Ralf Scholz das Engagement der Läuferin damit eigentlich loben wollte. Der weiße westliche Blick war bei der WM auch an anderen Stellen spürbar. So kommentierte ZDF-Reporter Peter Leisel das 10.000-Meter-Rennen der Männer, vor allem mit Blick auf einen US-Athleten.
Und er, Grant Fisher, der Hecht im Karpfenteich hier und all den Afrikanern.
Der Hecht wurde am Ende allerdings nur Vierter. Das Rennen gewann Joshua Cheptegei aus Uganda. Und das nicht mal überraschend. Cheptegei hält den Weltrekord auf dieser Strecke, holte bei den Olympischen Spielen Silber und bei der letzten Weltmeisterschaft Gold. Mit anderen Worten, der Favorit in diesem Wettbewerb. Was in der Kommentierung des Rennens aber nicht zu verstehen war, so selten wie Leisel über Cheptegei sprach. Klingt nach einer Kleinigkeit, macht aber deutlich, welche Trägheiten im Denken es gerade bei altgedienten Sportreportern gibt. So wollte der ARD-Kommentator Bernd Schmelzer im Fußball-EM-Halbfinale England gegen Schweden sein Erstaunen zum Ausdruck bringen über das in der Tat erstaunliche Hackentor der Engländerin Rousseau. Nur wählte Schmelzer dafür die Worte: Kind, was machst du denn da? Auch wenn das bewundernd gemeint war, es spricht daraus eine in die Jahre gekommene Onkeligkeit, die gewohnt war, auf den Frauenfußball mit wohlwollend amüsiertem Desinteresse herabzuschauen. Entsprechend wurde der Satz in den sozialen Medien kritisiert. Und das wäre der Punkt, an dem gerade die ältere Riege unter den Sportreportern bei der Vorbereitung auf künftige Berichte einmal ansetzen könnte. Ein paar Updates über gesellschaftliche Entwicklungen, die eigene Position mal in Frage stellen, sich genau für die Sachen interessieren, die bislang nebensächlich schienen. Damit es den verdienten Sportreportern nicht irgendwann die Sprache verschlägt. So wie dem US-amerikanischen Kollegen Jerry Falls Anfang Mai. Die Golferin Lydia Ko hatte physiotherapeutische Hilfe in Anspruch genommen, allerdings nicht wegen Rücken- oder Hüftleiden, wie der Interviewer mutmaßte.
It's that time of the month, I know the ladies watching are probably like, yeah, I got you.
Menstruationsbeschwerden also. Das war dem Reporter so neu, dass ihm die Worte ausgingen. Wie Lydia Ko belustigt feststellte.
Thanks.
I know you're lost for words, Jerry.
Mehr Feingefühl bei der Live-Sport-Berichterstattung wünscht sich Matthias Dell in seiner aktuellen Kolumne.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ich heiße Eckhard Wolf und bin Lokalredakteur der Offenbach Post in der hessischen Stadt Rottgau. Morgen haben wir ein Interview mit dem Chef des lokalen Stromversorgers im Blatt, ein kleines Unternehmen Energieversorgung Roda auf 4.600 Kunden. In dem Interview geht es natürlich um den explosionsartigen Anstieg der Strompreise, aber auch um Auswege aus der Preisspirale, zum Beispiel durch Photovoltaik. Ein weiteres Thema ist der Einstieg in die Produktion von grünem Wasserstoff. In 2 Jahren will die Firma damit beginnen. Das Interview wird auch in unserem Online-Auftritt op-online.de zu lesen sein.